ARD Sounds.
Hier ist MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Und am vergangenen Prozesstag ist das passiert.
Angeklagte Gina H. hat davon gesprochen, dass Fabian Bauchschmerzen gehabt hätte. Eine Info, die sie so ja nicht gehabt haben kann.
Sie spekulierte darüber mit einem Bekannten, behauptete dann, Wasserleichen könnten nicht an DNA identifiziert werden, so wie auch das bei Brandleichen der Fall sei.
Am Tag von Fabians Verschwinden, da hat Gina H. relativ beiläufig erzählt, dass sie das Auto putzt. Gegenüber der Polizei hat sie dann aber gesagt, sie hätte das Auto schon länger nicht mehr geputzt.
Das ist Bullshit, dass die hier im Wald suchen. Fabian war hier noch nie im Wald. Das ist ein Tag, bevor er gefunden wird. Und am gleichen Tag aber ruft sie einen Bekannten an und bittet ihn darum, doch mit ihr im Wald bei Klein-Upal und dort auf dem Feld nach Fabian zu suchen.
Heute nun stand die Befragung eines wichtigen Zeugen an, am 11. Prozesstag. Ich bin Annette Ewen und wir begleiten jeden Verhandlungstag im Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Die vorherigen Folgen, die findet ihr übrigens in der kostenfreien App von ARD Sounds und überall da, wo ihr Podcasts hört. Heute waren meine Reporterkollegen Andreas Frost und Jürgen Jakob Gericke dabei im Gerichtssaal. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo.
So, ihr beiden beantwortet ja auch die Fragen, die ihr Hörer habt und die könnt ihr uns schicken unter mvimfokus@ndr.de. So, erstmal schauen wir jetzt auf den heutigen Prozesstag, der ja ganz besonders viel Zuschauerinteresse geweckt hatte.
Ja, so viele Besucherinnen und Besucher waren an diesen 11 Verhandlungstagen bisher noch nicht da gewesen. Tatsächlich sind, glaube ich, sogar Leute abgewiesen worden. Der Saal hat ja rund 100 Plätze, da waren alle voll. Es sind sogar noch Besucherinnen und Besucher auf freie Presseplätze weiter verwiesen worden. Und Andreas, haben jetzt auch alle, die da einen Platz bekommen haben, heute dann einen ganz besonderen Zeugen erlebt? Es gab ja nur einen, der heute befragt worden ist.
Also auf alle Fälle haben die Zuschauer denn heute miterlebt, wie ein Zeuge vom Gericht gegrillt wird, so in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Seine Antworten sind immer wieder auf den Prüfstand gestellt worden, sie wurden hinterfragt. Und am Ende lässt sich der Kern seiner Aussagen vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen. Aber bis der Vorsitzende Richter, die Staatsanwaltschaft, die Verteidiger dann mal Ruhe gegeben haben, das hat 4 Stunden gedauert.
Oh ja.
Aber keine Frage, der Zeuge heute versprach, Wichtiges zur Aufklärung des Falls ja beizutragen. Und er war offenbar mit Gina Harden ja schon vor der Polizei nachts am Fundort.
Wir wissen, dass da eben jemand war. Da gab es schon Hinweise in den vergangenen Prozesstagen drauf. Jetzt dieser Mann vor Gericht. Deswegen wahrscheinlich auch das große Interesse. Viele wollten wissen, was der nun erzählen wird. Aber wer war dieser Zeuge? Und zwar jemand, der hat auf dem Dorf gewohnt mit Gina H. Man hatte eigentlich wenig miteinander zu tun. Aber man kannte sich so seit 10 Jahren, hat der Zeuge vor Gericht gesagt. Aber eigentlich ja nur ganz wenig Kontakt mal geschrieben oder so. Sonst eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt. Dann aber gab es so einen Zeitraum, 4 Wochen vor Fabians Verschwinden, da wurde der Kontakt auf einmal ganz intensiv. Angefangen hat das mit einem Smiley, den hat der Zeuge, ja, wie er sagte, aus Versehen hinterlassen bei einem Bild von Gina H. online. Und dann ging's los.
Ja, sie hat sich dann wohl zurückgemeldet und es begann ein sehr intensiver Chatverlauf wohl, aber die beiden haben sich auch getroffen. Allerdings war das immer heimlich. Er wollte nicht, dass das Dorf über die beiden redet. Also er ist ein bisschen älter als Gina H., so 6, 7 Jahre. Er hat es auch seiner Frau nicht erzählt. Er ist verheiratet, er hat Kinder. Er hat dann auch von seinem Diensthandy viel Kontakt mit Gina H. gehabt und nicht von seinem privaten, warum auch immer, aber das hat er auch getrennt.
Und seine Aussage war, ja, das war rein freundschaftlich für ihn, aber er hat das trotzdem so unter dem Radar halten wollen, weil die Aussage war, ja, trotzdem, wenn man sich auch als Freunde sozusagen auf dem Dorf treffen würde, würden alle sofort sich das Maul zerreißen, so ungefähr.
Ja, er hat das ja auch Gina H. Häufiger geschrieben, dass mehr bei ihm nicht zu holen sei. Soweit ich das verstanden habe.
Aber seine Aussage heute, die war ja auf jeden Fall aufsehenerregend.
Also er hat gesagt, ich bin mit Gina H. 3 Tage nach dem Verschwinden von Fabian am Fundort der Leiche gewesen. Ich bin dort von Gina mit Absicht zielgerichtet hingeführt worden, um dort meine Spuren zu hinterlassen. So hat er das gesagt. Er sagt, ich war schön blöd. Ich sollte benutzt werden.
Aber was ist jetzt im Einzelnen passiert?
Sie kannten sich lange, aber hatten intensiven Chatverkehr, waren schon miteinander vertraut. Und 3 Tage nach dem Verschwinden von Fabian schickt Gina H. diesem Herrn eine Sprachnachricht und sagt so, ja, die Leute suchen alle, die Polizei sucht und ich habe da so eine vage Idee, vielleicht sollte man da mal im Wald oder auch auf dem Acker bei Klein Upal suchen. Auf Nachfrage sagt sie dann auch nochmal, naja, sie sei da mit den Kindern früher Schlitten fahren gewesen, so mit den Schlitten hinter den Pferden wohl sogar. Sie wisse das nicht, sie habe da so einen vagen Verdacht und sie wolle die Polizei damit jetzt aber nicht belästigen, denn die habe ja erstmal noch Wichtigeres zu tun.
Er war da auch ein bisschen kritisch, hat glaube ich auch mal gesagt, das ist ja eigentlich wie die Nadel im Heuhaufen suchen, aber er hat auch gesagt, für ihn ist das kein Problem, er begleitet sie da gerne und sie hat dann auch gefragt, ja, du hast doch Technik und tatsächlich hat er die dann auch mitgenommen, nämlich eine Wärmebildkamera, die hatte er war nämlich Jäger. Und das hätte natürlich ja helfen können, wenn da ein kleiner Junge vielleicht noch irgendwo herumirrt, den vielleicht noch zu finden in so einer Situation.
Er hat ja betont, er wollte nach was Lebendem suchen, denn mit Wärmebildkameras kann man nur oder vor allem dann halt lebende Dinge erkennen. Das hat er ja zweimal betont. Ja, sie sind dann losgefahren am Abend. Er hatte auch vorher keine Zeit. Sie hat aber auch ein bisschen, so habe ich diesen Sprachnachrichten entnommen, auch darauf gedrängt, dass das abends erst passiert. Sie sind mit seinem Auto dahin gefahren und zwar an jenem Weg, der von Klein Upal, diesem Dorf, 15 Kilometer südlich von Güstrow, wo Fabian ja wohnte, an jenem Feldweg, da wo der beginnt, der direkt eigentlich zu dem Tümpel führt, wo Fabian später dann ja offiziell entdeckt wurde.
Es gab einen Stopp an diesem Feldweg, wo er dann eben auch mit seiner Wärmebildkamera mal geschaut hat, hat da aber nur, ich glaube, zwei Rehe und ein paar Schafe gesehen.
Und einen Schäfer.
Und dann sind sie ein Stück weitergefahren und das war dann eben schon ziemlich nah dran an dem Tümpel, wo Fabians Leiche lag.
Und er hat dann wohl wieder geschaut, immer nur von diesem Feldweg aus. Er hat sich erstmal nicht weiter aufs Feld oder in den Wald begeben. Wald dachte, hatte er ja sowieso keine Hoffnung. Da dachte er, das sei wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Aber er hat dann wohl mit dieser Wärmebildkamera wieder über die Landschaft geschaut und ein, zwei Tiere gesehen und dann gesagt, naja, dann ist da nichts.
Dann fahren wir wieder weiter. Aber Gina H. hatte einen anderen Plan. Die ist nämlich an der Stelle vorangegangen, muss man sagen. Mit ihrem Handy hat sie geleuchtet und ist da den Acker lang in Richtung Tümpel.
Ungefähr 200 Meter vielleicht waren das jetzt. Mhm. Und er sagt im Nachhinein, sie wusste genau, wohin sie wollte.
Ja, also zielstrebig, so hat er es beschrieben, ist sie da vorangegangen. Dann hat sie ihn aber weitergehen lassen und zwar an der Stelle am Tümpel hat sie da geleuchtet und so wie ich mich erinnere, heute vor Gericht hat er gesagt, sie hat dann erst gesagt, da liegt was und dann hat er da hingeschaut, hat dann was Schwarzes gesehen und hat aber nicht erkannt, was das sein könnte. Er hatte ja, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, eben eine verbrannte Leiche dort zu finden und hat ja gedacht, das sind irgendwie zwei Rohre oder sowas schwarz und dann kam von ihr aber der Ausruf, da liegt er oder das ist er und hat die Hand von Mund geschlagen, so hat sich der Zeuge erinnert und hat gesagt, oh mein Gott. Und da hat es, glaube ich, bei ihm ausgesetzt. So hat er es beschrieben, ihm war total mulmig, er wollte nur noch weg. Ne? Er wurde immer wieder auch gefragt heute vor Gericht, ja, wenn ihr da den Jungen gesucht habt und das könnte er dann gewesen sein, warum haben sie da nicht genauer geguckt? Aber ja, wie gesagt, da hat es bei ihm, glaube ich, ausgesetzt. Er hat ganz, ganz oft den Satz auch wiederholt, ich wollte nur noch weg, ich wollte nur noch weg und ja, dann ging es wieder Richtung Auto.
Er war ja ein bisschen ungenau mit dem, was genau dort unten in welcher Reihenfolge passiert ist, war mein Eindruck, aber in beiden Versionen stand Gina H. ein bisschen weiter von der Leiche entfernt und er ist dann näher ran an das Ufer des Tümpels in dem Augenblick, als sie sagte, da ist was. Oder die zweite Version war, er ist selber von sich aus da näher rangegangen. Sie ist aber eben da stehen geblieben, ein bisschen weiter entfernt.
Du sprichst von zwei Versionen. Also Einmal das, was er heute vor Gericht erzählt hat. Und dann ja wurde das immer gegenübergestellt mit den Aussagen, die er bei der Polizei gemacht hat. Ne?
Ja. Und er wollte auch nicht so ganz mit der Sprache raus, ob er das nun wirklich erkannt hat, dass da eine Leiche ist. Er hat es dann irgendwann eingeräumt, ja, für mich waren das zwei schwarze Rohre. Es könnte aber auch vielleicht gewesen sein, dass das die Beine oder auch die Arme von Fabian waren. Aber das wollte er nicht so richtig zugeben. Ich glaube, es war auch noch so eine Frage, ob er das, was er da gefunden hat, aber wohl wirklich nur 30 Zentimeter entfernt, das hat er eingeräumt, ob er das angefasst hat und hat gesagt, ja, habe mit dem Mittelfinger mal so angetippt, mehr aber auch nicht.
Und da waren natürlich auch immer wieder die Fragen, ja, was haben Sie dann gedacht? Also Sie haben da einen Jungen gesucht, jetzt möglicherweise die Leiche gefunden und er war da, glaube ich, aber in einem ganz anderen Modus einfach. Er wollte nur noch weg, hat er ja immer wieder gesagt und hat dann auch berichtet, dass bei dieser Autofahrt nach Hause, da gab es Totenstille. Sie haben sich angeschwiegen und er hat sie dann in Reimershagen abgesetzt, in dem Dorf, wo sie gewohnt hat, die Angeklagte, aber eben nicht bei ihr zu Hause, sondern bei einem anderen Bekannten von ihr.
Ja, mit dem hatte sie offenbar vorher telefoniert, auch ein direkter Nachbar, glaube ich, ist das sogar. Und mit dem soll sie ja auch gleich noch am selben Abend auch noch mal am Tümpel gewesen sein. Dieser Zeuge kommt in der kommenden Woche als also dieser Mann kommt als Zeuge vor Gericht, also erstmal ist er kein Zeuge, sondern er ist ein Mensch, der jetzt zum Zeugen wird. Und der soll auch dort gewesen sein, bevor Gina H. dann am folgenden Morgen dort mit einer weiteren Bekannten war und mit der zusammen, oder als die da auch noch da war, dann die Polizei angerufen hat und gesagt hat, ich habe hier zufällig beim Spaziergehen mit einer Freundin den Fabian gefunden. Und damit haben wir ja schon zwei Fragen von euch, nämlich von Henrike und von Sandra beantwortet.
Ja, an der Stelle der Einschub, ihr könnt euch jederzeit mit Fragen an uns wenden. mvimfokus@ndr.de ist die Adresse für Mails.
Also die Frage war, wird diese Spaziergängerin noch vor Gericht als Zeugin aussagen? Ja, das wird sie, und zwar am nächsten Donnerstag.
Das eine sind Aussagen, das andere sind Spuren, die hinterlassen worden sind. Hat denn dieser Zeuge, der heute befragt worden ist und wohl als allererster am Leichenfundort war mit der Angeklagten, hat er Spuren hinterlassen?
Ja, aber nicht dort, wo seinen Aussagen zufolge, seiner Vermutung zufolge, Gina H. vielleicht seine Spuren sich erwünscht hat. Da waren keine Spuren von ihm. Es gibt eine Menge Schuhabdrücke, das haben wir ja vor 2-3 Prozesstagen mal gehört. Da gibt es eine, die ihm zugeordnet wird, einen Arbeitsschuh. Das ist aber ungefähr noch 30-40 Meter vor dem Fundort des toten Fabians. Also er hat Spuren hinterlassen, aber es gibt da auch noch ganz viele andere Spuren, nach denen heute auch gefragt wurde. Die werden auch alle noch wieder eine Rolle spielen, wenn die Vorgänge dort am Tümpel rekonstruiert werden. Das ist ein bisschen zu detailliert jetzt, das wollen wir jetzt erstmal weglassen.
Aber eine andere Frage drängt sich natürlich auch auf, warum ist er dann nicht zur Polizei gegangen, nachdem er ja diesen schockierenden Fund oder dieses Erlebnis da hatte? Also sinngemäß würde ich das einmal ja auf den Schockzustand, den er da erlebt hat, schieben. Er hatte mit sich selber zu tun. Er hat dann auch beschrieben, dass er eben, nachdem er die heute Angeklagte dann abgesetzt hatte in dieser Nacht, dass er dann nochmal zum Jagen gefahren ist, beziehungsweise sich da auf den Hochsitz gesetzt hat, gegrübelt hat, ins Leere gestarrt hat und ja, gar nicht richtig wusste, was da eigentlich passiert ist.
Die Silke hat uns gefragt, hat er sich damit nicht strafbar gemacht, weil er nicht direkt zur Polizei gegangen ist. Und wir haben heute nochmal nachgefragt und die Staatsanwaltschaft hat uns gesagt, ja, das wäre möglich, also es käme Strafvereidlung in Betracht, aber dazu gehört einerseits schon mal der Vorsatz, die Absicht, ob er wirklich vorhatte, dort eine Straftat zu vereiteln, und das sei schwierig, ihm das zu unterstellen. Außerdem hat er ja wohl auch vorgehabt, und das hat er irgendwo erwähnt, dass man vielleicht am nächsten Morgen nochmal bei Tageslicht hätte nachschauen können. Also er wollte sich erstmal der Sache vergewissern. Von daher wird auch gegen ihn nicht ermittelt.
Genau, und der heutige Zeuge, da ging es ja auch nicht nur um diesen einen Abend am 13. Oktober, als er am Leichenfundort war, denn er hatte sich ja einige Male davor schon mit der Angeklagten Gina H. getroffen. Am Freitag nämlich auch, an dem Tag, als Fabian aus der Wohnung seiner Mutter verschwunden ist, da hat er sich nachmittags mit ihr getroffen. Die Tatzeit, der Mord soll ja laut Anklage, laut Staatsanwaltschaft am späten Vormittag gewesen sein. Ja, da ist natürlich interessant, wie hat die Angeklagte am Nachmittag gewirkt?
Auf ihn wohl schon niedergeschlagen, ein bisschen down und wohl auch hippelig. Er hat das aber darauf zurückgeführt, dass sie wieder mit ihrem ehemaligen Freund, Fabians Vater ja, mit dem sie 4 Jahre zusammen war und der sich ja 2 Monate vorher von ihr getrennt hatte und mit dem hat sie ja immer noch Kontakt und gehabt und hin und her diskutiert, ob man wieder mit zusammenkommen wollte. Und er hat gedacht, ja, sie hat gerade mit ihm wieder telefoniert und darum ist sie nervös und hippelig.
Weil es immer darum ging, ne? Also er hat ja in all den Chats, Anrufen und Sprachnachrichten, die es da gab, wirklich immer wieder den Streit zwischen Gina H. und Fabians Vater mitbekommen. Es ging auch immer um das Gleiche, immer um die gleichen Themen. Dieser Streit hat sich in einem ewigen Kreis gedreht, so hat der Zeuge das heute auch beschrieben. Und er hat dann immer gesagt, du musst wissen, was du da tust und musst für dich eine Entscheidung treffen.
Ja, und interessanterweise am Tag vorher, am 9. Oktober, einen Tag bevor Fabian ja verschwand, haben die beiden sich auch getroffen. Und da hat Gina H. wohl sowas gesagt, sie müsste jetzt eine Entscheidung treffen und eigentlich sei sie sogar schon gefallen. Welche Entscheidung das war, wissen wir nicht. Der Zeuge, dieser Bekannte, mit dem sie dann später am Tümpel war, hat gesagt, auch eben, dass er das auch auf die Beziehungskrise mit ihrem Ex zurückgeführt hat.
Ja, und dann hat sie diesem Zeugen am frühen Abend, am selben Tag noch, Fotos geschickt von ihrem Auto. Ne, was ja dann auch gereinigt aussah, was sauber aussah auf diesen Fotos.
Warum? Der Innenraum, ne?
Ja.
Er weiß nicht, warum er solche Fotos bekommen hat. Sie hat ja später gegenüber der Polizei bestritten, dass sie das Auto gereinigt hat. Wenige Tage später ja schon. Aber hier schickt sie ihm Fotos vom Reinigen. Ich glaube, sie sagt ihm sogar in einer Sprachnachricht, hab gerade das Auto gereinigt. Das hat sie an dem Tag auch Fabians Vater ja sogar erzählt. Das war mal wieder nötig. Warum sie das getan hat, das Auto zu reinigen und dann später was anderes zu sagen, beides wissen wir nicht. Aber es ist schon ein interessantes Detail, warum jemand gerade an dem Tag sein Auto reinigt. Natürlich kann das alles Zufall sein, dass das zusammenpasst und gleichzeitig passt. Aber nicht zusammenpasst, sondern eben gleichzeitig passiert.
Ja, und dann hattest du zu Anfang direkt gesagt, der Zeuge heute ist wirklich gegrillt worden und da vor allen Dingen zu der Beziehung zwischen Gina H. und ihm. Da wurde zum Beispiel auch erwähnt, dass die sich in diesen 4 Wochen vor Fabians Verschwinden ja 1500 WhatsApp-Nachrichten geschickt haben. Das waren fast 50 am Tag, so durchschnittlich.
Ja, und er hat, wie er selber auf Nachfrage gesagt hat, selten oder eigentlich nie mehr als 5 Minuten auf eine Antwort warten müssen. Bis auf einen Tag, nämlich jenem Freitagvormittag, an dem Fabian verschwunden ist und ermordet worden sein soll.
Ja, und dann gab es eben wirklich Fragen von allen, vom Vorsitzenden Richter, von den Schöffen, Staatsanwaltschaft, Nebenklage, Verteidigung. Alle haben nochmal intensiv nachgefragt, wie war das eigentlich, welche Beziehung hattet ihr da, ne? Also wollte der Zeuge eine Affäre mit Gina anfangen? Das war die Frage, die heute ja alle hatten irgendwie vor Gericht. Beziehungsweise wurde auch gefragt, haben Sie vielleicht den Eindruck gehabt, dass Gina H. Sex mit Ihnen möchte oder wollte? Und das hat dann für viele Reaktionen im Publikum gesorgt. Der Saal war ja voll. Mir war das fast ein bisschen unangenehm, weil das irgendwie, ja, weil alle da so drauf gedrängt haben. Ja, ich hatte fast den Eindruck, dieser Mann wird da bloßgestellt, weil der da ja heimlich eben diesen Kontakt hatte und jetzt vor der ganz großen Bühne erklären musste, was da eigentlich Sache war.
Und es war nicht so ganz eindeutig, warum sie nach diesen Beziehungsdetails fragen. Es hat nicht direkt was mit der Tat zu tun, ne?
Ja. Aber deswegen.
Ja, auch der Vater von Fabians ist ja auch schon 6, 7, 8 Stunden verhört worden und da sind auch ganz viele Sprachnachrichten vorgespielt worden, die eigentlich nur für 2 Ohren gemein waren, aber eben auch 200 Ohren haben das jetzt gehört und wir schreiben auch darüber, wenn auch nicht so detailliert, wie es im Gerichtssaal denn war. Ne? Aber heute hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das Gericht alles Mögliche abklopft. A, die Glaubhaftigkeit seiner Aussage, wie stimmig scheint das zu sein und vielleicht auch, das weiß ich nicht, ich habe die Richter nicht gefragt, haben sie versucht rauszukriegen, ob er irgendein Motiv hat, Gina H. irgendwas anzuhängen. Aha. Ich weiß es nicht. Ne? Also hatte einen Grund, irgendwas überzubetonen, vielleicht hatte die Geschichte erfunden, wäre ja eine Möglichkeit. Er findet einfach, dass er da so nah an der Leiche war, dass er so nah vor Ort war und all diese Dinge, um ihr was anzuhängen, weil er sauer auf sie ist, weil er zum Beispiel bei ihr nicht landen konnte, ne? Was er ja nie wollte. Ne?
Okay.
Aber ich weiß es nicht, aber das ist eine Möglichkeit, das
Dann verstehe ich das deutlich besser, warum da eben so viel nachgefragt wurde und auch Details erwähnt wurden aus dieser Kommunikation zum Beispiel. Aber ja, es war ja trotzdem dann in diesen Aussagen einiges, was die Angeklagte schon belastet. Also überhaupt diesen Fundort da als Suchobjekt vorzuschlagen. Da bleibt die Frage, was macht dann eigentlich die Verteidigung, wenn da ja wirklich, wenn das im Raum steht, wie reagieren die?
Nee, die versuchen natürlich, die Aussagen der Zeugen als unglaubhaft dastehen zu lassen oder daran Zweifel zu sehen. Und das haben sie heute ja auch gemacht. Der ist schon zweimal bei der Polizei vernommen worden, einmal über 10 Stunden und einmal hat er wohl dann auch gesagt, also wenn ihr mich noch häufiger fragt, dann sage ich auch irgendwann mal was anderes. Und das hat der Verteidiger genutzt, ja, wir haben hier jemanden, der sich selber glaubt, dass er sich nur, sein Erinnerungsvermögen sei nur zu 70% und dass er vielleicht auch mal was anderes sagt, als was er vorher gesagt hat. Und da hat der Staatsanwalt dann ja auch darauf hingewiesen, das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, das machen wir alle. Nicht bei allen Aussagen. Einige Sachen erinnern wir jedes Mal genauso, wie wir es vorher erzählt haben. Aber in solchen Fällen kann das sein, dass sich das auch ein bisschen ändert und angleicht, gerade bei nicht ganz so wichtigen Details. Aber auf die Art und Weise versucht die Verteidigung ein bisschen Zweifel zu säen und ich bin gespannt, wie viele der einzelnen Indizien sie demnächst und über die Zeit noch auch in Frage stellen oder eine Erklärung für Indizien, die wir haben, Spuren, ganz andere Erklärungen für die vorbringen, als bislang die Staatsanwaltschaft es gemacht hat, also eine ganz andere Interpretation, ne? Spannend fand ich auch dann noch, wie Gina H. heute reagiert hat auf diesen Menschen, mit dem sie mal 4 Wochen lang sehr intensiv gechattet hat und der mit ihr am Tatort gewesen sein soll.
Ja, ich hatte das Gefühl, die Befragung heute hat sie da auch ein bisschen aus der Reserve gelockt. Sie hat da ganz besonders viel mit ihren Verteidigern kommuniziert, häufig mit dem Kopf geschüttelt, die Stirn gerunzelt, böse geguckt und einmal, ja, so richtig eine größere Gefühlsregung, würde ich sagen. Da hat sie fast auf den Tisch gehauen, da ist ihr die Hand so runtergefallen und
so richtig empört.
Ja, der Mund stand offen über so eine Aussage, die sie da gehört hat. Also da sind wohl ein paar Sachen ein bisschen nah an sie rangekommen. Na, und ihr Verteidiger hat da anklingen lassen, dass sie dann die Dinge, die da heute gesagt worden sind, vielleicht irgendwann nochmal ganz anders darstellen wird. Also nochmal ein Hinweis darauf, dass dann eben nochmal eine Aussage kommen könnte.
Das hatte er ja schon mal angedeutet, vielleicht sogar noch an diesem Monat. Wir sind gespannt, ob dann ein Geständnis kommt oder eine Gegendarstellung. Im Augenblick klingt es nach einer Version, die sie selbst entlastet. Ich habe manchmal auch den Eindruck, wie sie in den Akten mitguckt, die auf dem Tisch liegen und sie die dann nimmt und ihrem Verteidiger bestimmte Stellen zu zeigen, scheint hier darauf, na, da ist doch das und das, geh doch mal darauf ein und die Verteidiger sie dann ein bisschen so, ja, machen wir gleich. In der Form dann mit ihr kommunizieren. Ich glaube, das war's für heute. Aber wir haben ja einige Mails von euch bekommen, auch sehr viel Zuspruch. Herzlichen Dank dafür. Aber wir haben auch noch heute eine ganz besondere Mail bekommen, und zwar von Olaf Götz. Und der war Trauerredner bei Fabians Beerdigung. Und der schreibt, Fabian beschäftigt einen natürlich viel länger als und viel intensiver als die Trauerfälle, die ich sonst so begleite. Und er hat noch Kontakt zu Fabians Mutter, das wissen wir. Und er schreibt, immer wenn ich irgendwo in einer schönen Kirche eine Rede halte oder privat im Urlaub bin, zünde ich eine Kerze an und schicke ihr von ganz besonderen Orten auch ein Foto davon. So hat zum Beispiel dann in Reykjavik auf Island die Kirchenvorsteherin für Fabian ein paar Kerzen angezündet. Und Olaf Götz endet in seiner Mail an uns, so geht ein Licht symbolisch um die ganze Welt.
Das ist wirklich schön. Ich habe ja auch noch den Trauergottesdienst für Fabian ja im Kopf, wo ich auch berichtet habe in Güstrow. Und das war wirklich auch besonders zu sehen, dass die Familie, die eben hinter Fabian steht, da vielleicht auch ja noch irgendwo Trost mitnehmen kann.
Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt habt ihr also auch ein paar Tage Zeit, um durchzuschnaufen. Am kommenden Dienstag gibt es dann die nächste Folge von MV im Fokus Spezial. Wenn ihr unseren Podcast abonniert und die Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist. ndr.de/mv, da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und da findet ihr auch nochmal die erste Podcast-Folge, wo wir alles erzählt haben, was vor der Gerichtsverhandlung bekannt war, damit ihr vielleicht das ein oder andere Detail, was jetzt hier im Prozess auftaucht, besser versteht. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich auch zu finden in der kostenfreien App von ARD Sounds.
Hallo Krimi-Fans.
Hier ist die Polizei.
Wir haben ein paar echte Perlen für euch zusammengestellt.
Was ist denn genau passiert?
Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du an einem Ort. Im Krimi-Feed auf der Spur. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti.
Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin.
Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie
oder Hobbyspion.
Für alle, die Whodunit lieben. Jeden Dienstag ein neuer Fall. Auf der Spur. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in ARD Sounds. Jetzt merken und nichts verpassen.